Wird man besser Muskeln aufbauen können mit modernen Supplementen wie Turkesteron oder Ektysteron? Das ist die spannende Frage für diese Podcast-Episode und ich bin heute nicht allein, sondern habe heute wieder den Simon dabei und wir haben viel Spannendes zu besprechen hinsichtlich des Muskelaufbaus, Supplemente, die ihr Geld wirklich wert sind und vieles mehr. All das besprechen wir gleich nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad und ich bin heute wieder nicht allein. Ich habe den Simon wieder mit dabei, unseren Supplement Crack, unser wandelndes anabodes Lexikon. Das ist der Name, den die Community dir gegeben hat nach den ersten beiden Live-Webinaren und nach unserem ersten Podcast, den wir gemeinsam hatten. Heute ist es wieder soweit, ihr habt euch mehr gewünscht und es gibt einige spannende Supplement-Themen, die wir auf dem Tisch haben und diese möchte ich nicht alleine machen, sondern ich möchte ja, das anabole wandelnde Lexikon mit in diese Episode reinholen. Simon, wie geht's dir?
Gut, gut. Vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Du, die Freude ist ganz auf unserer Seite, dass du dein Wissen, deine Expertise mit uns teilst. Und heute soll es um zwei besondere Supplemente gehen. Ich werde den Ball gleich zu dir schießen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht heute um die beiden, beziehungsweise sind zwei verschiedene, richtig? Zwei verschiedene, ja. Supplemente, die oft, die sehr ähnlich sind, aber es sind zwei verschiedene.
Richtig.
Es sind Turkesteron und Ektysteron. Ektysteron ist in Deutschland, zumindest aus meiner Sicht der Dinge, etwas bekannter geworden durch diese Studie, über die wir auch heute noch eingehen werden. Und das ist Spinatblattextrakt. Das ist quasi das Wundermittel zum Muskelaufbau. In Amerika sagt man, es ist die natürliche Testosteron-Alternative oder genauso wirksam wie Decker. Ja, da können wir vielleicht ein bisschen auch drauf eingehen, was Decker ist und was Steroide sind. In Amerika wird Turkesteron aber sehr heiß gehandelt und ich habe die Vermutung, dass das vielleicht irgendwann auch nach Deutschland schwappt, beziehungsweise dass die englisch sprechende Krafthebermunity eventuell schon den Blick auf das Turkesteron geworfen hat hinsichtlich des Muskelaufbaus. Denn die Versprechungen oder zumindest die Anekdoten sind ja sehr stark aussagen. Es ist natürliche Anabolika, mehr Muskelaufbau, mehr Testosteron, mehr Kraft und damit häufig auch einhergehend ein besserer Fettverlust. Und da fragt man sich ja zu Recht, was ist dran? Ist es Hype oder ist es das neue große Ding? Oder wird er einfach nur eine Kuh durchs Dorf getrieben, die mit Muskelaufbau nichts zu tun hat. Viel spannendes Zeugs und es wird heute sehr nerdig. Ihr habt euch ja auch diese nerdigen Folgen gewünscht. Und ja, Simon, worum geht's heute?
Ja, heute geht's um, wie du schon richtig sagst, Turkesteron und Ektysteron. Das sind zwei Vertreter von über 500 bekannten Vertretern der Ektysteroide. Und was sind Ektysteroide? Das sind eigentlich Hormone von Insekten, die unseren menschlichen Steroidhormonen, beispielsweise Östrogen oder auch Testosteron, sehr ähnlich sind, strukturell gesehen. Und die sind bei den Insekten dafür verantwortlich, die Häutung einzuleiten. Also beispielsweise, wenn eine Raupe sich häutet, das wird eingeleitet durch diese Ektysteroide. Und der Begriff leitet sich auch ab von dem lateinischen Namen Ektys für Häutung und Steron für Steroide. Sie werden aber auch natürlicherweise von Pflanzen produziert als Abwehrstoffe gegenüber Insekten. Denn wenn diese Insekten diese Pflanzenstoffe fressen, dann leitet das bei denen künstlich die Häutung ein. Und wenn das zum falschen Zeitpunkt geschieht, ist das natürlich nicht besonders gut für diese Insekten. Ja, also es ist eigentlich auch ein Abwehrmechanismus der Insekten. Und aufgrund der Ähnlichkeit dieser Substanzen mit dem menschlichen Steroidhormon hat man schon relativ früh angenommen, dass das vielleicht auch einen muskelaufbauenden Effekt beim Menschen haben könnte.
Genau, das ist das. Die Frage zum Muskelaufbau, also erstmal ist es natürlich sehr weit hergeholt, wenn du alleine von der Idee herkommst, wo das tatsächlich herstammt. Aber klar, jetzt als fortgeschrittener Athlet, beziehungsweise auch als überhaupt jeder, der im Krafttraining ist, hat natürlich Interesse daran, die Leistung irgendwie zu verbessern. Natürlich in Form eines guten Trainingssystems, in Form einer hohen Proteinzufuhr und dann natürlich auch immer das i-Tüpfelchen, die Supplemente. Klar, jetzt nach 3 Jahren No Bullshit Body wissen wir, Supplemente sind nicht das eine große Ding, was jetzt den Unterschied zwischen Tag und Nacht ausmachen wird zum Muskelaufbau. Aber es ist häufig das i-Tüpfelchen, sowohl was die Motivation angeht, als natürlich auch ein bisschen mehr rauszuholen. Darum geht es ja im Grunde auch. Und das ist uns ja im Grunde auch klar, im Klaren. Ja. Es geht darum, ein bisschen mehr rauszuholen. Wie kommt es dann jetzt aber, dass das jetzt so diesen Hype bekommen hat? Und wo kommt das jetzt her, dass diese eher pflanzlichen bzw. Insekten-Häutungs-Einleitungs-Hormone jetzt den Weg in den Mainstream-Fitness gefunden hat? Vielleicht noch nicht Mainstream-Fitness, aber so diese Nische, Muskelaufbau. Wie ist denn das dazu gekommen eigentlich?
Also tatsächlich, du hast angesprochen, dass Ecdysteron seit dieser Studie 2019, auf die komme ich später noch zu sprechen, ja, das große Ding sind. Tatsächlich, ich trainiere jetzt bald 12 Jahre, als ich angefangen habe, gab es auch schon Ecdysteron auf dem Markt.
Okay, wow.
Von einer Firma mit so einem schwarz-goldenen Label. Und das Produkt wurde auch in der besagten Studie verwendet. Aber wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Die ersten Ecdysteroide, das erste Ecdysteroid, das Ecdison, nicht Ecdysteron, sondern Ecdison, wurde 1954 entdeckt und isoliert. Und dann begann man in den 60er und 70er Jahren mit Experimenten an Mäusen. Beispielsweise wurde 1978 das Ecdison genommen und dann auf Zellen aufgebracht, auf Leberzellen von Mäusen, und man beobachtete, dass in diesen Leberzellen die Proteinsynthese gesteigert werden konnte. Ja, wunderbar, ne? Proteinsynthese, das ist das, was wir wollen, haben wollten.
Ja.
Aber wollen wir unbedingt die Leberproteinsynthese erhöhen? Wollen wir eine größere Leber haben? Das heißt noch lange nicht, dass auch unsere Muskeln davon wachsen. Allerdings führte man in den folgenden 20 Jahren auch Experimente an Insekten, Nagetieren und Vögeln durch, die auch eine gesteigerte Proteinsynthese in verschiedenen Geweben zeigen konnten. Davon nicht ausgenommen auch Muskelproteinsynthese. Allerdings sind diese Studien heute im Volltext nicht mehr auffindbar, zum größten Teil. Das heißt, man kann nicht nachlesen, wie die Ergebnisse genau waren. Und sie sind häufig auch auf Russisch, das heißt, sind gar nicht erst übersetzt worden und weisen qualitativ Mängel auf gegenüber modernen Studien, die tatsächlich den Effekt wirklich untersucht hätten.
Ja.
Aber wie gesagt, Experimente an Insekten, Nagetieren und Vögeln, das heißt noch nicht.
Gab es vor 70 bis 50 Jahren, die durchgeführt wurden.
Ja, das heißt noch lange
halb verschollen sind.
Das ist noch nicht bei Menschen, genau. Genau. Die erste Studie am Menschen wurde 2006 durchgeführt. Bis dahin gab es allerdings schon Produkte auf dem Markt, die mit Ecdysteron geworben haben. Ja, hier, wir haben da festgestellt, Proteinsynthese gesteigert. Wie gesagt, auch die Firma mit diesem schwarz-goldenen Label, die bekannt ist, aber die erste Humanstudie wurde 2006 durchgeführt und man testete dort 4 Gruppen. Also es wurden 46 Teilnehmer, glaube ich, in 4 Gruppen eingeteilt und man verabreichte ihnen eines von 4 Mitteln. Die eine Gruppe bekam 200 Milligramm 20-Hydroxy-Ecdison am Tag. Das ist auch eins dieser grundlegenden Ecdysteroide. Zweite Gruppe bekam 800 Milligramm Methoxyisoflavon. Das ist ein weiteres Mittel, was zu der Zeit als Anabol gehypt wurde. Das ist ein Isoflavon aus Soja. Oder 1000 Milligramm Sulfopolysaccharide. Das ist ein angeblicher Myostatinhemmer. Myostatin ist ein Gen in unserem Körper, was unseren Muskelaufbau limitiert. Und Menschen, Tiere, die dieses Gen nicht haben oder bei denen dieses Gen, die Expression dieses Gens gehemmt ist, die bauen unkontrolliert Muskeln auf. Man kennt diese weiß-blauen Belgier-Rinder, genau, die so muskulös sind, dass sie auf natürlichem Wege keine Kälber zur Welt bringen können, weil der Geburtskanal zu eng ist. Weil
sie zu muskulös sind.
Richtig. Gibt es tatsächlich aber auch Beispiele am Menschen, ganz selten tritt ein Gendefekt auf.
Ja, das ist, als ich damals mit dem Kraftsport angefangen habe, 2014 oder was das war, das waren so einer der ersten Supplement-Berührungspunkte, die ich gefunden habe in Amerika. Da gab es eine Firma, die hatte das dann sich auf die Fahne geschrieben, und das hat für mich damals so viel Sinn ergeben.
Ja.
Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, mir das zu bestellen. Ich bin dann damals bei BCAAs geblieben und
das ist genauso Geldverschwendung.
Und Casein nachts. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Ganz im ersten Jahr bin ich nachts um 3 aufgestanden, um mir einen Casein-Shake hinterzukippen.
Ja, ich hab's schon mal gehört.
Das war für mich ganz wichtig. Aber mich hat das unfassbar fasziniert, dieses Myostatin, beziehungsweise den Hämmer. Und das leuchtet total ein, dass der Körper natürlich auch versucht, nicht unkontrolliert viel Muskelmasse aufzubauen. Und dass man, wenn man diesen Mechanismus aushebelt, dann läuft es ja wie geschmiert sozusagen. Ja. Ja. Ja, aber egal, ist auch Blödsinn, aber kommen wir weiter zur vierten Gruppe, die Placebo-Gruppe.
Ja, ich meine, wenn das tatsächlich wirksame Myostatin-Hemmer geben würde, die auf natürlicher Basis das Gen hemmen, dann wäre das ja tatsächlich so.
Aber dann wäre das ein Gag, ne? Dann würde es funktionieren.
Bisher gibt es das nicht. Und die vierte Gruppe jedenfalls, die bekam ein Placebo. Und nach 8 Wochen des Trainings konnte man feststellen, dass weder das Ektysteroid noch Methoxyisoflavon oder die Sulfopolysaccharide zu einem besseren Muskelaufbau geführt hätten, als das Placebo, was keinen Wirkstoff enthalten.
Schade.
Also, erster Rückschlag für Ektysteron. Trotzdem blieb Ektysteron noch lange auf dem Markt. Ja, der Hype flachte dann so langsam ab. Wie gesagt, als ich 2010 angefangen habe, da war das noch ziemlich gehypt. Mhm. Aber dann über die Jahre, so ich sag mal so 2016, 17, 18, da war das dann kaum noch relevant. Und die meisten Produkte wurden dann auch schon vom Markt genommen. Bis 2019.
Da ging es dann los.
Eine Studie, über die wir, die angesprochene Studie.
Die viel ausgelöst hat.
Der FU Berlin, finanziert von der World Anti-Doping Agency, also dieser Welt-Anti-Doping-Agentur. Sie nahmen das Produkt der Firma mit dem schwarz-goldenen Label, was bis dahin schon vom Markt genommen wurde.
Das gab es damals gar nicht
mehr. Das gab es damals gar nicht mehr.
Okay, wow. Das wusste ich nicht.
Und verabreichte 3 Gruppen von Teilnehmern entweder 2 Kapseln davon am Tag. Mhm. Das sollten insgesamt 200 Milligramm Beta-Ektysteron darstellen aus Spinatextrakt. Oder 8 Kapseln am Tag, also angeblich 800 Milligramm. Oder wie gesagt, wieder ein Placebo. In Studien muss man immer gegenüber einem Placebo kontrollieren, um zu schauen, ob der Effekt tatsächlich eingetreten ist. Und nach 10 Wochen des Trainings bauten beide Gruppen, die Ektysteroide genommen haben, im Durchschnitt 1,5 bzw. 2 Kilogramm Muskelmasse auf in 10 Wochen. Komplette Trainingsanfänger ist, denke ich, ein Wert, der durchschnittlich ist. Also das kann man definitiv erreichen. In 2,5 Monaten 1,5 bis 2 Kilo Muskelmasse aufbauen, wenn man wirklich kompletter Trainingsanfänger ist. Und die Placebo-Gruppe baute keine Muskeln auf, beziehungsweise sogar noch leicht ab. So ein 0,5 Kilo, statistisch nicht signifikant. Allerdings der Unterschied gegenüber den 2 Interventionsgruppen, die Beta-Ektysteron bekommen haben, der war statistisch signifikant.
Was natürlich eigentlich ein Witz ist, ne? Dass wenn eine Studie rauskommt, dass dann Muskelabbau passiert mit einem Hypertrophie-Trainingsprogramm.
Bei Anfängern.
Das ist das ist ja immer ein schöner Effekt, wenn man Trainingsanfänger ist. Du kannst ja im Grunde im Fitnessstudio sein und einen Hampelmann machen und alles auf Kopf machen. Ja. Du wirst trotzdem Muskel aufbauen. Du kannst es ja eigentlich nicht verhindern, dass du Muskulatur aufbaust, was ja häufig der Grund ist, warum viele die ersten 2 Jahre Resultate erzielen. Ja. Weil sie trotz ihres katastrophal falschen Trainings ja halt einfach trotzdem trainieren. Ja. Das geht halt hinten rauf nicht mehr aus, die Nummer sozusagen. Dann stagniert man halt so klassischerweise. Aber einen Muskelabbau, selbst wenn er nicht signifikant ist, festzustellen, ist natürlich schon fragwürdig.
Also wir unterstellen jetzt mal, dass die Ergebnisse real waren.
Ja.
Dann muss es tatsächlich ein sehr schlechtes Trainingsprogramm gewesen sein.
Ja.
Naja. Jedenfalls haben die Autoren der FU Berlin dann empfohlen, dass Beta-Ektysteron unbedingt auf die Dopingliste muss. Das heißt, dass getestete Athleten bei den Olympischen Spielen oder auch beim Natural Bodybuilding oder anderen Disziplinen auf keinen Fall Beta-Ektysteron nehmen dürfen. Bis heute ist Beta-Ektysteron nicht auf der Dopingliste. Basierend auf diesen Daten haben viele Firmen, darunter auch die Firma mit dem goldschwarzen Label, Beta-Ektysteron in ihre Produkte eingebaut oder wieder eingebaut.
Wieder aufgenommen.
Es wurden neue Produkte in Pulver, Kapseln, was auch immer und dann gehypt, hier die Studie hat
wissenschaftlich basiert.
Genau. Sollte den Muskelaufbau steigern.
Das neue Muskelaufbau-Ding. So.
Ein und dieselbe Studie hat tatsächlich das Produkt, was sie für diese Studie verwendet haben, allerdings nochmal analysiert. Und das ist genau in diesem Paper auch geschehen. Also genau die gleiche Studie, genau das gleiche Paper, basierend auf dessen eben diese Produkte rausgebracht wurden. Und was kam dabei raus? Das Produkt enthielt statt 100 Milligramm pro Kapsel nur 6 Milligramm Beta-Ektysteron pro Kapsel.
6% dessen, was angegeben ist. 6%
dessen, was angegeben ist. Und zeitgleich analysierte man es auch noch auf andere Dopingsubstanzen, das heißt auf tatsächliche anabole Steroide, und konnte nichts finden. Also müssen die Ergebnisse in der Theorie tatsächlich auf diesen 6 Milligramm beziehungsweise eben 12 oder 8 mal 6 eben, wegen den 8 Kapseln, basiert haben. Und das wirft natürlich einige Fragezeichen auf. Wie kann das denn
dann? Ja, mehrere sogar. Das Erste, was natürlich, was ich mich jetzt frage, ist, wie kann es mal wieder sein, dass da kommt jetzt wieder mein altes Krafttrainingsanfängerblut zum Herz zum Bluten. Wie kann es sein, dass ein Inhaltsstoff nur mit 6% vorhanden ist, obwohl uns die 100% verkauft werden? Das ist dieses klassische, wie mit dem Whey-Protein, das Aminosäuren-Punching, wie das heißt, dann werden die Zahlen künstlich nach oben getrieben. Und
also eins muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als die Studie durchgeführt wurde, war das Produkt schon ein paar Jahre nicht mehr auf dem Markt. Das heißt, sie müssen Dosen gehabt haben, die schon etwas älter waren, vielleicht auch das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, und es kann natürlich sein, dass in der Zeit einfach der Wirkstoff teilweise abgebaut wurde.
Ja.
Das ist absolut nicht auszuschließen.
Gehen wir dem Ganzen mal ein bisschen gut in guten Willen.
Es kann auch sein, dass der Spinatextrakt eben nicht so hoch standardisiert war, wie behauptet, auf Beta-Ektisteron. Und es kann auch sein, dass ein durchaus potenter Spinatextrakt einfach gepanscht wurde mit anderen Füllstoffen, um die Kosten zu minimieren. Was tatsächlich der Fall ist, das wissen wir nicht, das können wir nicht wissen.
Ja.
Und wir unterstellen jetzt einfach mal gute Intentionen, dass das Produkt einfach abgelaufen war. Aber auch dann
ist ja die nächste spannende Frage. Okay, selbst wenn jetzt nur 6% des Wirkstoffes vorhanden waren, was würden denn dann 100 mit mir machen? Denn diese Studie gibt uns doch eigentlich eher recht.
Richtig, richtig. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, 2020 ist das Volltext-Paper erschienen, sogar mit dem Autoren der Studie, mit dem Hauptautoren der Studie, Eduard Isermann, Kontakt aufgenommen. Und er konnte mir diese Fragen abschließend auch nicht beantworten.
Spannend.
Also, spekulieren wir mal ein bisschen. Das Produkt kann natürlich verunreinigt gewesen sein mit Stoffen, die man bei einer normalen Dopinganalyse, Dopingkontrolle nicht auffindet. Also man muss ja wissen, wonach man sucht, um etwas zu finden bei einer Dopinganalyse. Das heißt, es kann irgendein muskelaufbauender Stoff drin gewesen sein, irgendein Steroid, also ein richtiges Steroid oder ein anderer Stoff, der ja eben nicht bekannt war, den man eben nicht suchen konnte und der zu diesen Ergebnissen geführt hat. Es kann aber auch an der geringen Qualität des Studiendesigns gelegen haben. Denn was wirklich ungewöhnlich ist, was wir schon angesprochen haben, die Placebo-Gruppe, auch wenn es Anfänger waren, bauten keine Muskeln auf. Und naja, die beiden Interventionsgruppen bauten Muskeln auf, anscheinend. Allerdings auch nicht mehr, als man das bei einem Anfänger in 10 Wochen erwarten würde.
Eigentlich erwarten könnte, ja.
Was auffällig war, die Forscher nutzten für ihre Analyse der Körperzusammensetzung eine BIA-Messung, also eine bioelektrische Impedanzmessung, das, was Körperfettwagen machen oder auch die Geräte, wo man etwas in der Hand hält und sich dann auf eine Waage stellt, diese Inbody-Messung, das sind BIA-Messungen, und die sind, wie ich das schon mehrfach angesprochen habe, wie du schon mehrfach angesprochen hast, sehr ungenau.
Ja.
Also ich habe mal den Vergleich gebracht, man kann dann auch in der Suppe rumrühren mit einem Löffel und basierend darauf abschätzen, wie viele Stückchen drin sind. Denn die BIA-Messung macht nichts anderes, als einen geringfügigen Strom durch deinen Körper zu leiten und basierend auf dem Widerstand abzuschätzen, wie viel Muskelmasse, Wasser und Fettmasse du hast. Das ist allerdings deswegen ungenau, weil Muskelmasse viel Wasser enthält und auch Fettmasse Wasser enthält, und zwar in unterschiedlichen Gewichtsanteilen. Also dein Körperfett kann 30% Wasser enthalten, kann aber auch 30% Wasser enthalten, kann aber auch 10 oder 5% Wasser nur enthalten.
Ja.
Und deswegen ist das alles sehr ungenau. Und ich nehme an, dass das an dieser BIA-Messung gelegen hat. Also nochmal für alle da draußen, falls noch nicht oft genug gesagt wurde, vergesst diese Messung, das ist, könnt ihr euch absolut sparen. Ja, trotzdem, basierend auf dieser Studie, blieben die Produkte auf dem Markt. Bis heute werden sie verkauft, und bis heute gibt es keinen bahnbrechenden Erfolg. Also es ist das Marketing, die Marketingmaschine läuft, die Leute kaufen die Produkte, aber ohne mehr Muskeln aufzubauen, als man das normalerweise erwarten würde.
Wenn wir uns jetzt mal in der Pyramide der Evidenzhierarchie bewegen, ja, dann haben wir jetzt ja von Studien gesprochen, von verschollenen Studien aus Russland,
ja,
die 70 bis 50 Jahre herliegen, bis zu einer Studie im Jahr 2006 war das, wenn ich mich nicht irre, hattest du gesagt.
Richtig.
Und die, also die gar kein Resultat gehabt hat. Und jetzt eine Studie aus dem Jahr 2019, die positive Tendenzen herausgefunden hat, auf die sich jetzt quasi der Markt stürzt.
Genau.
Gucken wir uns jetzt die Hierarchie der Evidenz an, muss man ja jetzt hier ganz klar sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr schwache Evidenz. Wir haben ja ganz unten die persönlichen Anekdoten,
ja,
im Sinne, da gibt es schöne Memes im Internet, ja, das, wo das umgedreht wird, und ganz oben ist der einfach ein Bild mit einem Sixpack. Ja. Der ein Sixpack hat, hat einfach recht. Punkt. Ja. Was willst du dagegen sagen? Ja,
dicken Arm,
ja, ja, genau. Dann haben wir natürlich einzelne Studien bis hin zur systematischen Auswertung oder Meta-Analyse an, ja, der Spitze, bei denen Forscher anderen Forscher auf die Finger gucken, Studienfehler ausmerzen bzw. die Resultate dann komplett rausstreichen und dann zu einem finalen Fazit kommen. Das alles haben wir ja hier nicht mal im Ansatz.
Richtig, also wir haben zwei Humanstudien, wovon eine ein sehr zweifelhaftes Design auch noch aufweist. Eine davon, die hochqualitative Studie, sagt, es bewirkt nichts, und die zweifelhafte Studie sagt, es bewirkt etwas.
Ja.
Also die Evidenz ist doch deutlich gering. Man muss dann noch dazu sagen, und dazu kommen wir auch noch, es gibt auch keine einzige Studie, die gesagt hat, dass der Gebrauch von Ecdysteron über die Zeit sicher und ungefährlich ist.
Ja.
Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also alles sehr fadenscheinig. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Turkesteron, zu,
ja,
unserem zweiten Stoff.
Genau, weil das ist jetzt nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte.
Ja.
Weil die Praxis dreht ja jetzt diese Evidenzpyramide um und stellt die Anekdoten,
ja,
an oberste Stelle.
Und da kommen wir zum Turkesteron, denn zum Turkesteron gibt es keine einzige Humanstudie.
Jetzt muss man genau unterscheiden. Gut, dass du sagst, weil in Deutschland ist zwar das, sind die Ecdysterone bekannt und in, ja, einigen Produkten verwendet, auch basierend auf dieser Studie. In Amerika ist aber dieses Turkesteron ganz doll gehypt.
Es, genau,
ist sehr ähnlich, aber nicht das Gleiche.
Richtig, ganz genau. Wie gesagt, es ist auch ein Ecdysteroid, wird in den USA aktuell sehr gehypt und schwappt auch zunehmend nach Deutschland rüber. Also ich bin ja der Produktentwickler von Quantum Leap Fitness, und mir wurde tatsächlich auch schon angeboten, hier, wir haben Turkesteron, der neueste Scheiß.
Genau.
Wollt ihr das nicht in eure Produkte machen? Und ich sage ganz klar, nein. Aber fangen wir auch bei Turkesteron ganz von vorne an. Womit begann der aktuelle Hype? Der begann damit, dass am 14. Juli 2021 Andrew Huberman, seines Zeichens Neurowissenschaftler an der Stanford University School of Medicine, also, mhm, durchaus jemand, der eigentlich Ahnung haben sollte von Wissenschaft.
Ein großes Standing auch im Internet.
Im Joe Rogan Podcast behauptet hat, Turkesteron sei so anabol wie Deca. Deca ist ein sehr beliebtes anaboles Steroid unter unterstützten Bodybuildern, also die Steroide nehmen und die definitiv nicht mehr an Naturalwettkämpfen teilnehmen dürfen. Das ist Nandrolon Decanoat, und das ist ein Derivat von Testosteron. Das kann an den Androgenrezeptor andocken, genau wie das von den Ecdysteroiden übrigens behauptet wird, und führt tatsächlich zu einem Muskelaufbau. Das haben auch zahlreiche Humanstudien bewiesen, und deswegen wurde es ja auch entwickelt, um Menschen mit Muskelschwund oder auch Brandopfern, bettlägerigen Patienten zu helfen, ihre Muskelmasse zu erhalten. Missbraucht wird es allerdings mittlerweile, wie gesagt, häufiger von Bodybuildern. Und dieser Huberman behauptete, dass er sich tief in die Studienmaterie eingelesen hat. Er hat selber noch nicht getestet, aber Turkesteron sei so anabol wie Deca. Wow. Und der Joe Rogan Podcast hat Millionen von Zuhörern.
Das ist der erfolgreichste Podcast, die größte Reichweite, größer als Nachrichtensender in Amerika. Also das schlägt dann Wellen.
Das schlägt Wellen, und da ist ein regelrechter Hype losgetreten. Und wenn man sich da anschaut, dass die Wissenschaftscommunity mittlerweile auch schon sehr viele Videos und Beiträge rausbringt und sagt, Turkesteron, was ist da überhaupt dran? Dann muss man wirklich sehen, dass da wirklich, ja, ein echter Hype dahinter steht und auch echt viel Marketingpotenzial. Okay, aber wie geht's jetzt weiter?
Jetzt hattest du gesagt, er hat sich gut eingelesen, aber kam dabei was raus bei seinem Einlesen?
Ja, dabei kam, wie gesagt, heraus, dass er gesagt hat, das sei so anabol wie tatsächlich anabole Steroide. Aber tatsächlich haben wir keine einzige Humanstudie von Progesteron am Menschen, sondern wie gesagt nur diese Tierstudien, die dann vielleicht das Ganze auf eine Leberzelle gegeben haben und dann gesehen haben, dass die Leberzellen anfangen zu hypertrophieren, zu wachsen. Wo ist allerdings das Problem damit? Anabole Steroide, selbst die wirksam sind, die dafür gemacht wurden, vom Menschen gemacht wurden, Leuten gegen Muskelschwund zu helfen, selbst die sind nicht verfügbar, können nicht wirken, wenn sie oral zu sich genommen werden, ohne dass sie speziell so verändert wurden, dass sie die Leber gar nicht abbaut. Das heißt, wenn wir Progesteron oder auch Ektisteron zu uns nehmen würden, würde das die Leber komplett abbauen. Und es würde überhaupt gar nicht da ankommen, wo es ankommen soll. Denn wir bestehen ja nicht aus einzelnen Zellen, auf die wir das Zeug geben, sondern wir sind ein Organismus. Und unser Leber ist dafür verantwortlich, Sachen abzubauen, die wir zu uns nehmen, die potenziell gefährlich sein können. Das heißt, erstmal ist das eine Hürde, die wir nehmen können. Weitere Studien zeigen, dass Ektisteroide selbst in Zellversuchen noch nicht mal an den Androgenrezeptoren überhaupt andocken. Das heißt, die sind dem menschlichen Androgen gar nicht mal so ähnlich, dass sie überhaupt an die gleichen Rezeptoren andocken können und dort den gleichen Effekt auslösen können wie menschliches Testosteron oder auch anabole Steroide, die dafür gemacht wurden. Der Wirkmechanismus besteht gar nicht. Und das heißt, wenn es einen Effekt gibt, kann dieser gar nicht auf hormoneller Ebene stattfinden. Aber es gibt auch eine weitere Studie, die gezeigt hat, dass ein anderes Ektisteroid, das 20-Hydroxyektison, über das wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben, sogar den anabolen Effekt von Leucin, also unserem wichtigsten Trigger der MPS, der
Muskelproteinsäure,
aus der Ernährung, dass er den anabolen Effekt von Leucin auf die Proteinsynthese sogar reduzieren könnte. Also tatsächlich könnte sogar dazu führen, dass Ektisteroide, wenn sie zur Normalzeit aufgenommen werden, den Muskelaufbau sogar hemmen. Also, wie gesagt, auch hier alles sehr fadenscheinig. Es gibt keine Humanstudie zu Progesteron. Es gibt nur diese Tierversuche, die dann auch nur an Zellen durchgeführt wurden. Und wie gesagt, wir bestehen aus mehr als nur Zellen. Also auch da zum aktuellen Zeitpunkt kann man sagen, es besteht noch weniger Evidenz für Progesteron als für Ektisteron.
Eieieiei. Das ist natürlich eine traurige Nummer. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, ey Simon, ich habe da was in Amerika gesehen. Ich glaube, das wäre ein geiles Produkt, ein evidenzwissenschaftbasiertes Produkt zum Muskelaufbau, das nicht nur ich, sondern die Community lieben wird. Dann würdest du sagen, Sead, geh mal nach Hause, schlaf dich aus.
Zumindest wenn du mit Progesteron kommst.
Um die Ecke komme, ja.
Ja.
Ganz kurzes Fazit, ja oder nein?
Also zum aktuellen Zeitpunkt ein ganz klares Nein. Es ist auch nicht abzusehen, dass sich das in Zukunft ändern wird. Falls es natürlich so sein sollte, dass jetzt in den nächsten 10 Jahren Studien an Menschen durchgeführt wurden,
die dem allen widersprechen.
Hochqualitative, placebo-kontrollierte Studien, inklusive Meta-Analysen, und die zeigen, okay, Progesteron und Ektisteron, die führen zum Muskelaufbau, dann bin ich auch der Erste, der seine Meinung ändert. Aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es wirklich, wirklich düster aus.
Düster, ja, ist das richtige Wort. Düster ist nämlich auch ich hatte vor einer Woche auf meinem Instagram in der Story eine Umfrage hochgeladen, welche der beiden Supplemente man denn präferieren sollte, wenn man sich einfach den Grad der Wirkung anschaut. Und da habe ich, wenn man auf examen.com geht, kann man sich zu einzelnen Wirkstoffen eine Übersicht anschauen zu den einzelnen Wirkstoffen. Könnte ich auch gerne schlau machen, was unsere Supplemente angeht, ob die so gut sind oder nicht, wie wir es immer sagen. Kann man sich ein super Bild machen darüber. Und da habe ich einen Screenshot gemacht von Kreatinmonohydrat und dann hohe Evidenz zum Kraftaufbau, zur Regeneration, Lean Mass, dass es über bestimmte Wege dazu führen kann. Und auf sehr, 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 sehr vielen Ebenen eine hohe Evidenz mit sehr vielen Studien und einem hohen Wirkungsgrad. Im Vergleich zu den Ektisteronen, wo tatsächlich auf allen Belangen nichts war. Keine Evidenz, kein Wirkungsgrad, kein gar nichts. Ja. Also nichts. Und jetzt haben wir das Kreatinmonohydrat, was ja kein neuer Hut mehr ist. Man kennt Kreatin, aber vielleicht ist es genau deswegen auch noch unterschätzt, besonders bei Frauen zum Beispiel, habe ich oft das Gefühl, dass viele bei uns Kreatin nicht so auf dem Schirm haben oder beziehungsweise denken, Kreatin wäre nur was für sehr Fortgeschrittene oder hätte nicht mehr diesen Hype, wie jetzt zum Beispiel eventuell Spinatblattextrakt, Turkesteron oder was auch immer. Wenn wir jetzt einfach mal ganz nüchtern sagen, Kreatinmonohydrat, das meist untersuchteste Sportsupplement von allen gegenüber Turkesteron, wer ist hier der Winner?
Also Kreatinmonohydrat ist seit mehr als 30 Jahren in der Sporternährung wirklich angekommen. Es ging los mit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Danach war Kreatin in aller Munde bei den Sportlern und seitdem hat sich das auch nicht geändert. Und seitdem wurden mehr als 1000 Studien durchgeführt, die belegt haben, dass Kreatin wirksam ist in Bezug auf verschiedene Parameter, in Bezug auf den Muskelaufbau, in Bezug auf den Kraftaufbau, in Bezug auch auf beispielsweise die Reduktion des kognitiven Abbaus bei Senioren und so weiter. Und diese Studien belegen zweifelsfrei, dass Kreatin eigentlich das wirksamste Nahrungsergänzungsmittel, legale Nahrungsergänzungsmittel im Sportbereich ist, vor allem im Kraftsportbereich. Dazu gibt es Studienreviews, dazu gibt es zahlreiche Meta-Analysen, dazu gibt es Umbrella-Reviews, das heißt Umbrella-Reviews, die mehrere Studienreviews zusammenfassen. Mhm. Also es gibt Reviews von Reviews und es gibt Meta-Analysen von Meta-Analysen.
Ja, weil es einfach so viel gibt.
Und dazu. Das will schon was heißen.
Und es ist sicher.
Und es ist, und ja, keine dieser Studien hat belegen können, dass Kreatin ernstzunehmende Nebenwirkungen hat. Also es ist wirklich absolut sicher. Es ist ein körpereigener Stoff.
Ja.
Und kein Stoff, mit dem sich Pflanzen versuchen, gegenüber Insekten zu schützen. Ja. Ja, also Kreatin hat einen extrem hohen Evidenzgrad, ne? Und Turkesteron und Ektisteron, Ektisteroide im Allgemeinen einen extrem geringen Evidenzgrad. Also Kreatin auf jeden Fall das mit Sicherheit bessere Nahrungsergänzungsmittel. Für das es sich lohnt, Geld auszugeben, ja. Und das für Ektisteroide, das kann man sich dann sparen.
Genau. Ich glaube, damit haben wir es für heute. Mit diesen Worten, falls ihr Interesse habt an einem Muskelaufbausupplement, was einen hohen Grad an Evidenz aufweist, also nicht das Produkt selbst, sondern die Inhaltsstoffe, ist unser Recovery Pro. Dort sind auch mehrere Inhaltsstoffe vorhanden, wie zum Beispiel Magnesium, vor allem aber auch Leucin und das Kreatinmonohydrat. Die beschriebenen Vorteile oder Wirkung der Inhaltsstoffe hatten wir eben. Das Ganze findet ihr auf www.quantumleapfitness.de oder einfach mal den Link in der Beschreibung auschecken dazu. Damit unterstützt ihr nicht nur euren Muskelaufbau, sondern auch Simons Arbeit und diesen Podcast, und damit ist das Geld etwas besser angelegt oder nicht etwas, viel besser angelegt als in Turkesteron und dem Hype, der eher auf was anderem basiert als Evidenz.
Auf Behauptungen.
Auf Behauptungen, persönliche Anekdoten, die vielleicht dann auch eher daher stammen, dass es von den Leuten kommt, die es verkaufen.
Richtig.
Schlangenöl, aber ja. Wie auch immer. Okay, das soll es gewesen sein zu diesem durchaus sehr spannenden Thema. Danke für deine tiefen Recherche.
Sehr gern.
Und dass du mal wieder das anabole Lexikon für uns geöffnet hast. Und ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese Podcast-Episode. Falls dir das hier gefällt, würden wir uns grundsätzlich immer darüber freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes dalässt. Das ist ein bisschen Dopamin für diesen Podcast. Und dann zeigst du uns damit, dass diese Mühen hier es wert sind. Und in diesem Sinne weiterhin viel Erfolg auf der Fitnessreise. Und Simon, das letzte Wort gehört dir.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet natürlich. Ich danke euch fürs Zuhören. Übrigens, man kann auch bei Spotify mittlerweile Podcasts mit 5 Sternen bewerten.
Stimmt.
Also falls ihr das bei Spotify hört, ich bin so ein Spotify-Kind, dann gerne bewerten. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast, den wir zusammen aufnehmen.
Punkt. Ciao.
Tschüss.